Kaum etwas genießt bei den Deutschen konstant so hohes Vertrauen wie das Bundesverfassungsgericht. Es ist im politischen System Deutschlands so wichtig, dass manche Politikwissenschaftlerinnen sogar von der Karlsruher Republik sprechen. Und deshalb reden wir darüber, hier in Drittstimme.
Damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir reden über das Bundesverfassungsgericht, Miriam hat es schon gesagt, und seine Rolle im politischen System, aber thematisieren zu Beginn auch kurz den Bundespräsidenten. Die beiden haben nämlich durchaus eine Gemeinsamkeit, das Bundesverfassungsgericht und der Bundespräsident. Wir starten aber mit einer kleinen Vorstellung, denn wir nehmen zu dritt auf. Miriam, wir haben dich gerade schon gehört, schön, dass du da bist.
Ja, genau, hallo. Ich habe den Bachelor Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität studiert und bin derzeit in Duisburg im Master Politikmanagement und freue mich, hier zu sein.
Und mein Name ist Stefan Marschall. Ich bin Professor für Politikwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf.
Und ich bin Viktor und studiere Sozialwissenschaften im Bachelor an der Heinrich-Heine-Universität. Herr Marschall, ich würde gerne mit einer ganz provokanten Frage starten. Braucht das politische System in Deutschland überhaupt einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin, wenn man den, oder zumindest als Schüler erlebt man den Bundespräsidenten ja oft vor allem dabei, dass man seine Unterschrift sieht auf Urkunden, zum Beispiel für Bundesjugendspiele oder für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer?
Ja, damit haben Sie ja schon eine zentrale Funktion des Bundespräsidenten angesprochen. Also Unterschriften leisten, jetzt vielleicht weniger nur für die Bundesjugendspiele, aber auch für andere Fälle, nämlich Sachen formal, notariell zu beglaubigen und zu unterstützen. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt in Deutschland. Also jedes Land, jede Nation braucht ein Staatsoberhaupt. Das ist so üblich. Staatsoberhäupter haben ja bestimmte auch zeremonielle und formale Funktionen. Und die finden über dem Bundespräsidenten statt. Es gibt natürlich ein paar weitere Funktionen, wie wir wissen, auch so ein paar Reservefunktionen. Aber letzten Endes spielt der Bundespräsident bei uns vorwiegend eine notarielle Rolle.
Jetzt ist das Thema ja Bundesverfassungsgericht in Kombination mit dem Bundespräsidenten und wir wollen das natürlich in eine gewisse Richtung lenken. Stichwort Hütung der Verfassung oder Hüter der Verfassung. Wo nimmt denn beispielsweise der Bundespräsident eine Rolle in der Hütung der Verfassung ein?
Ja, also jedes Staatsorgan hat erst einmal natürlich immer die Aufgabe auch zu schauen, dass die Verfassung nicht verletzt wird und die anderen Staatsorgane zu beobachten, ob die irgendwas machen, was verfassungswidrig wäre. Aber ganz konkret beim Bundespräsidenten ist es dann eher die Situation, dass er ja eingebunden ist in den Gesetzgebungsprozess. Das heißt, am Ende muss er seine Unterschrift unter die Gesetze setzen und dann könnte er sagen, aufgrund seiner Beobachtung des Prozesses, da ist irgendwas falsch gelaufen oder wie auch immer, das ist ein Gesetz, was der Verfassung widerspricht, dann könnte er auch sagen, das unterschreibe ich nicht und dann würde er auch Hüter der Verfassung sein.
Da gibt es ja gewisse Lehren auch aus der Vergangenheit. Wo unterscheidet sich zum Beispiel der Bundespräsident heute explizit in seiner Funktion, die Verfassung zu hüten, von dem Reichspräsidenten aus der Weimarer Republik?
Ja, der Reichspräsident war sehr mächtig gewesen, er war direkt gewählt, er war für längeren Zeitraum gewählt als das Parlament. Er war auch in der Lage, dann über Notverordnungen und ähnliche Instrumente sehr stark einzugreifen in das politische System. All das kann der Bundespräsident in dieser Form nicht mehr machen. Das ist sicherlich eine Lehre aus Weimar, dass man den Bundespräsidenten zu schwach gemacht hat und dass man vor allen Dingen auch die Aufgabe der Verfassungshütung einer anderen Institution übertragen hat.
Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass der Bundespräsident prüft, ob der Gesetzgebungsprozess verfassungswidrig ist oder eben nicht. Trotzdem heißt es, dass der Bundespräsident selbst keine inhaltliche Verfassungsmäßigkeit prüft. Wer macht das im bundesdeutschen System?
Also der Bundespräsident prüft formell, das heißt, er schaut in der Regel, ob das Gesetz, was zustande gekommen ist, auch gemäß den Vorgaben der Verfassung zustande gekommen ist, also dass alle beteiligt waren, die hätten beteiligt sein müssen und dürfen. Das ist das, was er prüft. Materielle Prüfung, das ist genau das, was dann die Sache schwieriger macht, also die Prüfung, ob ein Gesetz auch mit den Inhalten des Grundgesetzes übereinstimmt. Das macht ein Bundespräsident eigentlich nicht. Eigentlich muss man sagen, weil es Bundespräsidenten gegeben hat, die es dann doch gemacht haben. Das ist aber umstritten. Eigentlich ist das die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht ist in Deutschland die Instanz, die dazu da ist, zu überprüfen, ob Gesetze, die verabschiedet wurden vom Parlament und von den entsprechenden Akteuren, dann auch vom Bundesrat mit unterstützt werden, beispielsweise, ob ein solches Gesetz dann der Verfassung entspricht oder nicht entspricht. Das ist die materielle Prüfung, die nimmt üblicherweise das Bundesverfassungsgericht vor, wenn es angerufen wird.
Also eine sehr wichtige Rolle. Wie setzt sich denn das Bundesverfassungsgericht konkret zusammen?
Das Bundesverfassungsgericht besteht aus 2 Senaten. Und die Senate wiederum bestehen jeweils aus 8 Richterinnen und Richter. Also 16 Richterinnen und Richter kommen in Karlsruhe zusammen in dem Gebäude des Bundesverfassungsgerichts. Und es ist so, dass die Senate arbeitsteilig vorgehen. Also nicht beide werden bei allen Verfahren beteiligt, sondern die Verfahren werden aufgeteilt auf die beiden Senate und doch jeweils endgültig entschieden.
Und die Verfassungsrichterinnen und Richter, die fallen ja wahrscheinlich nicht vom Himmel. Woher genau kommen die? Wer bestimmt darüber, wer Verfassungsrichter wird?
Tatsächlich ist es so, dass Bundestag und Bundesrat darüber entscheiden, wer in das Bundesverfassungsgericht kommt. Es ist so, dass es aufgeteilt ist. Die Hälfte der Richterinnen und Richter werden vom Bundesrat bestellt, die andere Hälfte vom Bundestag. Und dazu gibt es verschiedene Verfahren, verschiedene Prozeduren in den jeweiligen Staatsorganen. Aber letzten Endes ist es so, dass tatsächlich ja die beiden Körperschaften, Bundestag, Bundesrat, darüber entscheiden, wer in Karlsruhe dann ein Richteramt bekleiden darf oder wer nicht.
Nun ist es ja so, dass der Bundestag und der Bundesrat auch parteipolitische Organe sind. Welche einschränkenden Mechanismen können denn hier genannt werden, zum Beispiel, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest nicht grundsätzlich parteipolitisch besetzt wird?
Also es gibt einige Beschränkungen, was die Personen angeht, die überhaupt wählbar sind für das Bundesverfassungsgericht. So kann nicht jeder von uns in das Amt gewählt werden. Ich könnte nicht hineingewählt werden, denn ich bin zwar über 40, das ist schon mal eine Voraussetzung, aber die zweite Voraussetzung erfülle ich nicht. Ich begleite nämlich kein Richteramt oder ich habe nicht das zweite Staatsexamen in Jura absolviert. Und das ist die Voraussetzung, nämlich die Befähigung zum Richteramt, um Bundesverfassungsrichter zu werden. Viel wichtiger aber für die Frage der einfachen Mehrheit und ob eine Mehrheit darüber entscheiden könnte, ist der Umstand, dass man sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen braucht, um jemanden in das Gericht zu wählen. Das heißt, so eine knappe Mehrheit ist nicht hinreichend. In der Regel brauchen sie auch die Opposition dann dazu, die dann zustimmen muss zu dem Vorschlag. Und das macht die Sache etwas überparteilicher.
Trotzdem, wir haben jetzt man lernt in Deutschland normalerweise relativ früh, wenn man sich mit Politik beschäftigt, dass es in unserer Demokratie eine Gewaltenteilung gibt. Jetzt haben wir gerade gelernt, die Legislative, das Parlament bestimmt darüber, wie sich die Judikative zusammensetzt, das Bundesverfassungsgericht. Wie passt das zusammen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass hier an der Stelle so eine Verschränkung der Gewalten stattfindet. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Bundestag und Bundesrat ja auch besondere Legitimation genießen. Der Bundestag ist direkt gewählt von der Bevölkerung oder von dem Staatsvolk, von dem deutschen Staatsvolk genauer gesagt. Der Bundesrat ist indirekt legitimiert, da sind ja die Vertreter der Landesregierungen drin, aber die Landesregierungen werden ja auch von dem Parlament, von den Landesparlamenten gewählt, die wiederum von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. Also das heißt, es sind schon besonders legitimierte Staatsorgane, die darüber mitentscheiden können. Und dann ist immer die Frage, wer sollte es denn sonst entscheiden? Sollte es der Bundespräsident entscheiden? Sollten die vom Himmel fallen? Also das ist einfach die Frage der Alternativen. Aber das ist, auch wenn es quasi erstmal nahe liegt, das so zu machen, anderswo wird es anders gemacht. Es gibt auch durchaus andere Verfahren zur Benennung von Verfassungsrichterinnen und Richtern in anderen Ländern. In Deutschland hat man sich für dieses Prozedere entschieden und hat natürlich auch so ein paar Twists drin, das ist schon richtig, weil es ja doch erst einmal dazu führt, dass hier parteipolitische Akteure mitentscheiden können, maßgeblich mitentscheiden können, wer in das Gericht kommt.
Ich würde diese Kritik gerne nochmal an einer Person festmachen. Im Sommer 2020 wurde Stefan Habart zum Verfassungsgerichtspräsidenten gewählt. Jetzt ist das nicht ganz unumstritten gewesen. Habart selbst war bis 2018 Abgeordneter im Bundestag für die CDU, wechselte 2018 vom Bundestag ins Verfassungsgericht und wurde 2020 dann Präsident. Welche Kritik war damit verbunden?
Ja, der Fall Stefan Habert ist deswegen interessant, weil er ja zuvor im Bundestag tätig war und zwar auch durchaus an wichtiger Stelle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Und tatsächlich kann es jetzt sein, dass er als Verfassungsrichter plötzlich mit Gesetzen konfrontiert wird, die er als Abgeordneter noch selbst mit verabschiedet hat oder vielleicht sogar mit gestaltet hat. Und das könnte natürlich schon auch einen gewissen Interessenkonflikt mit sich bringen, auch wenn er vielleicht in solchen Verfahren sich dann zurückhalten wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass es nicht ganz untypisch ist, dass auch ehemalige Politikerinnen und Politiker in das Verfassungsgericht gewählt werden. Aber natürlich, da kann es Interessenkonflikte kommen, deswegen muss man da einen ganz genauen Blick drauf werfen. Hängt aber natürlich damit zusammen, dass tatsächlich hier politische Akteure, Parteien maßgeblich mit darüber entscheiden, wer in das Bundesverfassungsgericht kommt.
Das würde uns natürlich jetzt weg von der Zusammensetzung und der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts hin zu der Rolle des Bundesverfassungsgerichts bringen. In welchen Situationen wird es denn konkret relevant und setzt das Bundesverfassungsgericht überhaupt ein?
Ja, das Bundesverfassungsgericht spielt in einer ganzen Reihe von Situationen eine entscheidende Rolle. Vielleicht ganz prominent ist die Entscheidung über das Verbot von Parteien. Das ist etwas, was immer wieder auch diskutiert wird und was auch ja immer wieder auch Thema beim Bundesverfassungsgericht war. Aber das ist keine alltägliche Tätigkeit. Das ist bisher ja nur zweimal effektiv dann auch gemacht worden, nämlich eine Partei zu verbieten. Aber viel wichtiger sind auch diese alltäglichen oder die Day-to-Day-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Denn beim Bundesverfassungsgericht laufen ja Verfahren an gegen geltendes Recht. Und es kann sein, dass also jedes Gesetz, was vom Bundestag verabschiedet wurde mit Mehrheit und vom Bundespräsidenten ausgefertigt wurde, dann nochmal beim Bundesverfassungsgericht landet und von diesem kassiert wird. Es kann also Gesetze aufheben, die mit einer Mehrheit verabschiedet worden sind. Und das ist ja schon ein weitreichender Eingriff in das politische System und in das politische Verfahren.
Jetzt gibt es auch noch die Kritik, eine noch größere Kritik, nämlich eines noch weitreichenderen Eingriffs, nämlich die Kritik daran, dass das Bundesverfassungsgericht manchmal als Ersatzgesetzgeber bezeichnet wird. Das würde jetzt direkt sogar ansetzen an dem Parteienverbot. Wir haben jetzt in Deutschland nicht nur ein Parteienverbot, sondern es gibt mittlerweile auch das kleine Parteienverbot. Und da hat insbesondere das Bundesverfassungsgericht eine bedeutende Rolle beigespielt. Was genau ist da vorgefallen?
Ja, das Spannende war, dass im Rahmen des NPD-Verfahrens, als gegen die NPD geklagt wurde und ein Verbot der NPD als Partei beantragt worden ist, dass dann das Bundesverfassungsgericht diesen Antrag abgelehnt hat. Also man hat gesagt, die NPD ist derzeit nicht so gefährlich, dass man sie verbieten müsste. Aber man hat dem Gesetzgeber, also dem Parlament, gleichzeitig einen Wink gegeben, hat gesagt, wie wäre es denn, jetzt nicht in diesen Worten natürlich, wie wäre es denn, wenn man neben dem großen Parteienverbot ein kleines Parteienverbot ins Grundgesetz reinbaut, dass man Parteien, wenn sie verfassungswidrig sind, aber noch nicht gefährlich genug, zumindest den Geldhahn zudrehen könnte. Und genau dieses ist dann auch vom Parlament gemacht worden. Man hat also diesen Wink, das war jetzt kein versteckter Wink, sondern sehr offener, dann auch wahrgenommen und angenommen und hat das Grundgesetz entsprechend geändert. Und von daher ist das ein Beispiel dafür, wie das Bundesverfassungsgericht durch Entscheidungen dann auch den Gesetzgeber, ich will mal sagen, motivieren kann oder dazu anführen, natschen kann, das Gesetzgebungsverfahren zu starten und in diesem Fall sogar das Grundgesetz zu verändern.
Sie haben es motivieren genannt. Ich frage mich, wenn ich das höre, ist das Bundesverfassungsgericht vielleicht manchmal expansiv beziehungsweise zu expansiv in seiner Arbeit? Das heißt, es greift auch in die Spielräume anderer Gewalten ein?
Generell muss man wahrscheinlich sagen, dass Rechtsprechung immer was mit Rechtsetzung zu tun hat, denn man muss ja eine Verfassung, so wie sie ist, nämlich unvollständig, widersprüchlich, vielleicht auch nicht mehr aktuell, ja immer wieder aktualisieren. Und das führt dann dazu, dass man auch Recht setzt. Daran kommt man wahrscheinlich gar nicht vorbei als Gericht. Aber problematisch wird es an der Stelle, wenn man zu weit vielleicht auch gesetzgeberisch, gestalterisch tätig wird, über das hinaus, was eigentlich anliegt. Und solche Tendenzen gab es immer wieder zu beobachten beim Bundesverfassungsgericht, nicht in jeder Angelegenheit, nicht in jedem Politikfeld, auch nicht zu jeder Zeit, aber tendenziell hier und dort. Und das ist dann besonders auffallend gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht sich zum Beispiel eine enge, schmale Frage herausgegriffen hat, um ein ganzes Rechtsgebiet nochmal neu zu regulieren oder nochmal neue Vorgaben zu machen. Oder wenn es halt zu solchen Appellentscheidungen kommt, wenn man also sagt, das geltende Recht ist jetzt verfassungswidrig und Folgendes muss das Parlament machen in einer gegebenen Frist, nämlich das Gesetz oder das Recht so und so anpassen. Und das ist dann schon relativ weitreichend, denn damit wird ja das Parlament letzten Endes ja auch seiner Spielräume beraubt. Und das Bundesverfassungsgericht setzt dem Parlament quasi den Rahmen und gestaltet damit auch Rechtsetzung mit.
Das wird ja grob unter dem Stichwort richterlicher Aktivismus bezeichnet. Es gibt ja, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht neben dem Bundespräsidenten ein sehr hohes Vertrauen in der Gesellschaft genießt. Das ist recht wichtig für die Demokratie. Vielleicht könnten Sie einmal sagen, warum das der Fall ist und vielleicht auch, wieso das überhaupt so kommt.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht, aber auch der Bundespräsident als überparteiliche Organisationen, Institutionen hier sehr hohe Anerkennungswerte und Vertrauenswerte genießen. Und da ist das Stichwort schon gefallen, als überparteiliche Organisationen. Diese beiden Staatsorgane wirken so, als hätten sie mit Parteien nichts zu tun und als hätten sie auch mit dem parteipolitischen Streit nichts zu tun. Und dieser wird oft als störend empfunden oder führt auch dazu, dass man Misstrauen entwickelt. Darüber sind die beiden Organe, die Staatsorgane erhaben, so scheint es zumindest. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass beim genauen Blick da Parteien durchaus eine Rolle spielen, wenn es um die Staatsorgane geht. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung sehen wir erstmal hier, dass wir zwei Organe haben, die auch gar nicht miteinander so im Streit liegen oder untereinander im Streit liegen. Der Bundespräsident sowieso nicht, der kann sich ja nicht mit sich selbst streiten. Und das Bundesverfassungsgericht, naja gut, da kennen wir die Bilder, da geht die Tür auf, da kommen acht Richterinnen und Richter raus in den roten Roben und verkünden die Entscheidung, den Konflikt dahinter, den Streit, den es gibt und der auch immer wieder ausgetragen wird und der zu abweichenden Meinungen und Ähnlichem führt, den sehen wir nicht. Und insofern erscheint uns dieses Gericht als etwas, was sehr autoritär, sehr souverän hier über den Streit hinweg Entscheidungen trifft.
Warum spielt das Bundesverfassungsgericht denn konkret hier auch eine Rolle bei der Stabilität der Bundesrepublik Deutschland?
Ja, ich glaube, dass jedes politische System Instanzen braucht, die eine gewisse Integrationskraft ausüben können. Deswegen, weil sie als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, weil sie vielleicht dann auch über den Parteien stehen. Und deswegen braucht jede Demokratie jenseits dieser Mehrheits- und Streitinstanzen wie das Parlament auch Instanzen, und Akteure, einzelne Akteure oder Organisationen, kollektive Akteure wie Gerichte, die über dem Streit zu stehen scheinen und dann auch letzten Endes ja die Garanten sind dafür, dass verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen nicht verändert werden, dass die Verfassung geschützt und der Einzelne in seiner Freiheit auch geschützt werden kann, weil man diese letzte Möglichkeit hat, nämlich sich an das Bundesverfassungsgericht zu wenden, um dort Recht zu erhalten. Also das scheint mir wichtig zu sein für jede Demokratie, und auch für die Demokratie, die wir in Deutschland haben.
Das Bundesverfassungsgericht spielt also eine wichtige Rolle im bundesdeutschen System. Trotzdem, und das haben wir in dieser Folge auch gemacht, kann man einen kritischen Blick auf das Verfassungsgericht werfen, unter anderem in der Art, wie die Richter bestellt werden, die Richterinnen und Richter, beziehungsweise welche Richterinnen und Richter gewählt werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schickt uns Feedback zum Podcast gerne an die Mail politik2@phil.hhu.de und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.